Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Heute kümmern wir uns wieder um einen Fall der Ermittlungsgruppe Cold Cases, nämlich dem Fall Cäzilia Lange. Die 78-jährige Rentnerin wurde 2003 in ihrer Wohnung umgebracht. Als Gast habe ich mal wieder Dustin Wisniewski dabei, unseren Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Cases. Schön, dass du hier bist.
Hallo, ich grüße.
Ja, Cäzilia Lange wurde brutalst ermordet in ihrer Wohnung. Dustin, aber bevor wir dazu kommen, was genau passiert ist, erzähl uns erstmal, wer war Cäzilia Lange?
Cäzilia Lange war eine 78-jährige Rentnerin, die in Essen lebte, auf der Führigstraße. Sie lebte dort ja in einem klassischen Mehrfamilienhaus. Derjenige, der Holzhausen kennt, der weiß, das ist eng bebaut, ne, links und rechtsseitig, große Häuser. Sie lebte halt dort im Erdgeschoss in einer kleinen 2,5-Raum-Wohnung, war geschieden, hatte ein Kind. Zu dem Kind hatte sie auch Kontakt, aber nicht so ganz viel. Ansonsten muss man die vor lange wirklich als, ja, lebte vom Sozialamt, eigentlich mittellos, hatte wenig Geld, kam aber über die Runden, hat im Erdgeschoss, wie gesagt, gewohnt, häufig die Nachbarschaft, kannten die Frau Lange, weil das immer so die Nachbarin war, die am Fenster hockte und so in die Straße reingeguckt haben. Also das war immer so eine, war eine bekannte Frau in der Nachbarschaft letztendlich, weil sie da einmal am Fenster war. Sie war aber auch auf Pflege angewiesen. Es gab einen Pflegedienst, der da auch täglich gekommen ist, weil sie da diverse Vorerkrankungen hatte. Auch so ein bisschen tüttelig schon, wie man das halt so kennt von der eigenen Oma vielleicht, ne, so einem gewissen Alter. Genau, also ich war aber auch eine starke Raucherin und konnte aber noch ihre Einkäufe ganz normal selbstständig erledigen und hat weitestgehend ihren Alltag alleine bestreiten können. Wenig Kontaktpersonen, war auch ein Stück weit alleine.
Okay, also sie ist ja lange kleiner, was heißt Einzelgängerin, kontaktfreudig, aber nicht so ein wirkliches soziales Umfeld, außer halt so die Umgebung, die Nachbarschaft. Am 10. Oktober wurde sie zuletzt gesehen, am 12. Oktober wurde sie gefunden. Erzähl doch mal, was ist da genau passiert?
Ich hatte erwähnt, dass die Frau Lange halt auf Pflege angewiesen war. Fast täglich ist ein Pflegedienst zu einer gewissen Uhrzeit gekommen. So auch an dem 12.10.2003 gegen 11.25 Uhr hat dann die Pflegekraft versucht, in die Wohnung zu gelangen. Das hat nicht funktioniert, weil die Frau Lange einfach die Tür nicht öffnete. Das Fenster stand offen, das steht aber immer offen. Das war wohl normal bei ihr, weil sie halt Raucherin war und immer am Fenster war. Und die Pflegekraft hat dann eine Leiter organisiert, ist dann quasi über die Leiter in die Wohnung gelangt und konnte letztendlich die Frau Lange dort tot umgebracht auf dem Fußboden auffinden.
Und genau, dann wurde sie da gefunden. Was wissen wir denn über die Umstände? Also beziehungsweise, wie wurde sie da gefunden? Du sagst, sie wurde da tot aufgefunden. Wie stellte sich der Tatort für die Kollegen dann da, die dann gerufen wurden?
Also der Tatort ich beschreibe das mal so ein bisschen dynamischer letztendlich. Ne? Also es hat so eine Art Kampf stattgefunden. Es war es gab Durchsuchungsspuren. Ne? Also da man konnte den Tatort wirklich so eine gewisse Dynamik, eine Dynamik erkennen. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie steril, nur in einer Örtlichkeit, sondern die ganze Wohnung, die war jetzt auch nicht sehr groß, aber die ganze Wohnung hatte irgendwo eine Relevanz letztendlich. Die Frau Lange lag hier im Wohnzimmer, man muss wirklich sagen, aufgrund von stumpfer und scharfer Gewalt, auch Gewalt gegen den Hals, wirklich sehr, übertötet hört sich jetzt vielleicht doof an, aber schon brutal umgebracht, muss man einfach so zusammenfassen. Du sagst jetzt ja gerade, am 10.10. zuletzt lebend gesehen. Also ich glaube, eine ganz, ganz entscheidende Frage immer, neben der Tatortaufnahme und allem, ist immer auch so die Todeszeitfeststellung. Oder ich beschreibe das immer so als Zeitstrahl. Also wenn ich jetzt eine Mordkommission mir jetzt aktuell fangen würde als MK-Leiter, dann ist mein oberstes Ziel immer einen Zeitstrahl zu erstellen, um die Eckpunkte, die harten Fakten quasi einmal darzustellen, um zu gucken, okay, wann hat sie denn noch gelebt und was ist wann oder was ist zu einer gewissen Uhrzeit passiert, um einfach daraus Rückschlüsse zu ziehen. Hier in dem Fall, 10.10. wurde sie zuletzt lebend gesehen. Das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, weil die eine Haushaltshilfe dort war. Nachdem sie dort gegangen ist, konnten noch Nachbarn auch beschreiben, dass Frau Lange da lebend gesehen wurde. Wobei da sich die Aussagen auch sehr, sehr diffus sind. Also die einen sagen, man hätte sie noch am 11.10. gesehen und so weiter und so fort. Das ist nicht ganz klar gewesen. Was aber sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie wirklich am 10.10., also zwei Tage bevor sie gefunden wurde, zur Mittagszeit womöglich umgebracht wurde.
Wie stellt man sowas fest? Also die Kollegen kommen zum Tatort. Ich denke mal, da wird jetzt nicht sofort die Lupe rausgeholt und gesagt, alles klar, 10.10., die und die Uhrzeit. Nee. Sondern da muss ja schon ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt werden.
Aber da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ich sagte ja gerade Zeitstrahl. Ne? Also wir haben zum einen so klassisch eine Fernsehzeitschrift, die genau noch, also ältere Menschen haben ja noch eine Fernsehzeitschrift genutzt, ne? Machen wir heute nicht mehr so viel. Wo wirklich denn nicht der 11.10. aufgeschlagen war, sondern der 10.10. Das ist ein Faktor. Kommt einmal daher, wird einmal in die Waagschale geschmissen, ne, dieser Umstand. Dann kommt natürlich auch eine Todeszeitfeststellung durch die Rechtsmedizin. Ne? Die werden natürlich bei so einem Tatort, wenn da eine Leiche in der Wohnung ist, da kommt immer die Rechtsmedizin, Standard. Die kommt dahin, schaut sich die Leiche auch an, begutachtet das und versucht dann aber auch eine Todeszeit festzustellen. Da gibt es ganz viele, also ja, primär eine wissenschaftliche Möglichkeit. Ne? Da werden so mehrere Parameter mit reingenommen. Also die Temperatur spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Also die Außentemperatur, die Temperatur der Leiche, wie ist die Leichenerscheinung. Da gibt es schon eine Leichenstarre, ne? Die löst sich ja auch zu einer gewissen Zeit. Ne? Je nachdem, wie lange man liegt, dann löst sich so eine Leichenstarre wieder. Also es ist sehr wissenschaftlich. Ich könnte da jetzt auch wieder mal wieder Stunden drüber erzählen. Ne? Dann werden aber auch Messungen durchgeführt, also wie... Die Messungen werden hier quasi im Auge durchgeführt, wie in welcher Geschwindigkeit strömt Strom durch den Körper und so. Also das wird alles in eine Waagschale geschmissen und dann wird kommt meistens immer ein Zeitraum raus. Also die Frau Lange ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den Zeitraum von bis umgebracht worden. Das kann manchmal hilfreich sein. Ich finde manchmal hilfreicher die Umstände. Also ich habe jetzt hier, ich weiß, Fernsehzeitschrift war aufgeklappt zum 10. Ich weiß, die Frau Lange muss regelmäßig Tabletten nehmen. Morgens hat sie die Tabletten noch an dem 10. genommen, mittags aber nicht mehr. Das bringt mich jetzt erstmal weiter als diese Todeszeitfeststellung. In dem Fall jetzt, weil das eine sehr große Spannbreite war, was da rauskam. Und durch diese Umstände und aber auch durch eine Zeugenaussage, die zu der Mittagszeit am 10. auch ein Schreien, ein Auer gehört hat, das alles so in die Waagschale geschmissen, wird mich jetzt auch, hat die Ermittler damals aber auch dahin gebracht, dass man vermutet, dass am 10.10. dort die Tat passiert ist, gegen mittags.
Genau, also dann hat man schon mal, okay, dann weiß man alles klar, wann ist das passiert. Man hat diese brutale, wirklich brutalste Gewalt gegen die Frau. Dann geht's ja weiter. Wir haben so die Zeitpunkt, Art und Weise. Dann kommt natürlich die Frage, wieso oder weshalb? Und was hat die Polizei damals vermutet? Wieso hat sich das so beigetragen oder beziehungsweise wer war es?
Genau, Arbeitshypothese, ne? Da muss man sich merken in dem Podcast hier, das gilt immer Arbeitshypothesen. Und hier in dem Fall hat man immer, also man muss sich ja so vorstellen, man baut unterschiedliche Stränge auf. Ne, man hat die Pflegekräfte, hier ist ja auch wieder die Frage, ist das hier eine Person gewesen, die die Person kannte? Oder ist die Frau Lange geneigt dazu, auch Personen in die Wohnung zu lassen? Jetzt weiß man, Frau Lange ist ein bisschen tüttelig gewesen, eine ältere Dame, sie war auch sehr kommunikativ. Also für mich war gar nicht so abwegig, dass jetzt vielleicht auch eine Person reingelassen wurde, die eigentlich gar nicht dahin gehört. Jetzt muss man in dem Kontext noch wissen, das war auch damals der entscheidende Strang, der da bearbeitet wurde, dass die Frau Lange zum einen einer Pflegekraft berichtet hat, dass drei Tage bevor sie gefunden wurde, Männer in ihrer Wohnung, also ein Mann in ihrer Wohnung gewesen sein soll, der wollte ihr Teppiche verkaufen. Und sie hat auch da das so beschrieben, dass dieser Mann quasi auch sie so ein bisschen unter Druck gesetzt hätte, ging um Geld und dann sei sie auch gemeinsam mit diesem Mann in ein Auto gestiegen, da war ein anderer Mann und man wollte dann zur Sparkasse fahren, damit sie Geld abhebt. Das hat sie aber dann nicht gemacht, ist dann ausgestiegen und ist dann in die Wohnung gegangen, hat aber davon quasi einer Pflegekraft und auch einer Haushaltshilfe berichtet. Hinzu kommt noch, dass eine Nachbarin Angaben dazu gemacht hat, dass ein Fahrzeug in der Straße aufgefallen ist mit Tuttlinger Kennzeichen, also TOT. Und das hat auch so ein bisschen war auch ein bisschen komisch und war auch ein bisschen verdächtig.
Und vor allem solche, also vielleicht für uns als Polizisten recht eindeutig, dieses Jemand kommt zu jemandem, will Teppiche verkaufen, setzt unter Druck und fährt zur Bank. Aber worum handelt es sich hier? Das sind ja sogenannte Straftaten oder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Erklär doch mal so ein bisschen, was da so die Maschen sind.
Genau, also SIM-Delikte, sagen wir, innerhalb der Polizei. Das sind, ja, das sind organisierte Banden letztendlich, die gezielt nach älteren Menschen Ausschau halten. Vor lange passt da leider ins Opferprofil, muss man ehrlicherweise sagen. Die vielleicht, die alleinstehend sind, die suchen die sich gezielt aus, rufen die an, wenn man suggerieren suggerieren eine Notlage, um dann Gelder zu bekommen, die dann überwiesen werden, diesen Enkeltrick, den man so kennt halt, ne? Und gibt aber auch Personen, die dann quasi die Türklinken putzen, dann von Haustür zu Haustür gehen, irgendwelche Teppiche anbieten. Wahrscheinlich die Masche war früher auch eine andere, als sie jetzt heute ist. Heute ist es natürlich ein bisschen technischer, ein bisschen gewiefter. Aber ich glaube, da diese SIM-Delikte, die orientieren oder die passen sich auch der entsprechenden Zeit an. Und das ist hier, die Ermittlungen, die sind ganz streng, also dieser Strang, der war schon sehr, sehr wahrscheinlich. Man kann davon ausgehen, dass diese Tat mit einem ausufernden SIM-Delikt zu tun hat.
Also, dass die Täter quasi nochmal später wiedergekommen sind, weil sie gemerkt haben, okay, die Frau ist doch, die öffnet sich so ein bisschen, ist sogar ins Auto gestiegen. Da ist was zu holen in dem Sinne.
Da ist was zu holen, genau. Dann ist vielleicht der weitere Täter, ist ja immer die Masche, der eine lenkt ab, der andere geht in die Wohnung, schaut irgendwie, wo ist das Geld, zieht sich das, vielleicht hat die Verlangende das gesehen, hat sich irgendwie bemerkbar gemacht und aufgrund dessen ist es dann zu dieser Tat gekommen. Aus meiner Einschätzung jetzt, meine persönliche Einschätzung, zu SIM-Delikten, ich arbeite jetzt nicht in dem Bereich, aber schon so am Rande ein bisschen was damit zu tun. Eigentlich ist es immer so, dass diese Tätergruppen immer versuchen, wenn man einen Mord begeht, dann hat man natürlich als Ermittlungsbehörde ganz andere Möglichkeiten. Eigentlich versuchen diese Tätergruppen immer in unterschwelligen Straftaten oder Straftatenbereichen zu sein. Das ist mal Betrug, Einbruch und sowas. Ne? Also jetzt nicht so Diebstahl, Unterschlagung und so weiter und so fort, wo die Ermittlungsbehörden zum einen gar nicht diese Ermittlungsmöglichkeiten haben und zum anderen aber auch, weil dann auch nicht so eine hohe Strafe droht. Ne? Also eigentlich ein bisschen atypisch, aber es gibt auch Fälle, sind auch in der Vergangenheit in Deutschland bekannt gewesen, wo halt auch so SIM-Delikte quasi von diesen Tätergruppen ja sehr ausufernd waren und dann hin bis hin zum Mord oder zum Totschlag geführt haben.
Und was du ja schon angesprochen hast, was ebenfalls noch ein Indiz ist, was in Richtung dieses SIM-Delikts oder diesen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen deutet, ist dieser PKW aus Tuttlingen. Wiefern hängt der denn mit SIM-Delikten zusammen?
Das Kennzeichen konnte verifiziert werden, auch der Halter konnten identifiziert werden. Und das Kennzeichen steht im Zusammenhang mit genau diesen gleichgelagerten Taten. Also derjenige, der das Fahrzeug genutzt hat, der ist auch wegen gleichgelagerten Taten, die auch wirklich ähnlich von der Handlung her waren, halt in Erscheinung getreten, aber auch schon verurteilt worden. Und genau dieses Kennzeichen spielt halt dort auch eine Rolle.
Aber schlussendlich war es das Problem jetzt, dass man hatte die Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der Person zu dem Tatort irgendwo oder zumindest zu dem weiteren Tatortbereich. Aber man konnte ihm jetzt schlussendlich nicht nachweisen, er war wirklich in der Wohnung.
Ja, letztendlich ne, ist ein Rechtsstaat. Ne? Nur die Tatsache, dass das Fahrzeug dort in der Straße ist, schafft halt nicht die Gewissheit, dass er auch wirklich diese Tat begangen hat. Ne? Er kann ja auch bei einer Nachbarin gestellt haben und vielleicht war er gar nicht in der Wohnung. Also die Arbeitshypothese hier ist ja, dass quasi jemand Unberechtigtes in der Wohnung war. Bei der MK Hohlmann, die hat man ja in einer anderen Folge, war es ja so, dass man da eher von ausgegangen ist, dass ein Berechtigter da reingegangen ist. Also grundsätzlich ist hier die Ausgangslage besser, weil wir hier jemanden Unberechtigten haben, der in die Wohnung gegangen ist. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Fingerabdruck in der Wohnung finde oder eine DNA-Spur, da muss derjenige mir erstmal erklären, warum er in der Wohnung war. Also ist vom Beweiswert her schon ein Fund. Klar, ich meine 2003, da war die DNA-Spur, die DNA-Analyse auch schon so mal ein bisschen weiter als jetzt anfangs 1997. Und auch da spielte DNA eine Rolle, ja. Also man konnte eine DNA finden, ja. Die DNA, die war aber, also die DNA-Ausgangslage war jetzt aber nicht so gut, dass man hätte sagen können, okay, das muss ausschließlich der Täter gewesen sein. Diese DNA hat man halt auch abgeglichen mit den Personen, die da im Raum standen. Ne? Ich hatte gesagt, da gab es eine Personengruppe, eine größere Personengruppe, die man da aufgetan hat im Bereich der SIM-Delikte. Die wurden alle mit dieser DNA abgeglichen, allerdings hier nicht mit keinen Treffer. Also so, dass man diese Person, die dort aufgefallen ist, nicht in die Wohnung bringen konnte. Ich muss diesen Täter in die Wohnung reinkriegen. Und wenn ich das nicht hinbekomme, habe ich ein Problem.
Genau, und Thema DNA-Spuren, Thema damit einen Täter zu überführen. Was macht ihr jetzt in dem Fall? Weil da geht es ja jetzt in euren aktuellen Ermittlungen, geht es ja auch wieder weiterhin um DNA.
Genau, also es ist immer 2003, ich muss jetzt ein bisschen ausholen bei den DNA-Spuren. Ich hoffe, die Zuhörer kommen mit. Es gibt ein altes Modell und es gibt einen neuen Standard. Damals war es so, dass man 5 Systeme bedient hat bei der DNA-Analyse sozusagen. 5 Merkmale, die muss man rausarbeiten. Diese 5 Merkmale reichen aber heute nicht mehr. Ich muss diese alte DNA-Spur, die ich da habe, die muss ich auftypisieren, so nennt man das. Also ich muss die in einen neuen Standard bringen, in einen guten Standard, um quasi international abzugleichen, um aber auch eine bessere Ausgangslage zu haben. Und das versuchen wir jetzt eigentlich gerade, ne? Also wir haben da auch wieder, Gott sei Dank, Asservate gefunden, die wir auch brauchen. Wir versuchen, diese alte DNA-Spur, die wir da haben, aufzutypisieren. Und wir versuchen aber auch hier wieder, Folien ist ein Thema, hat auch wirklich die Ermittlungsarbeit im Cold-Case-Bereich revolutioniert. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu klein gegriffen. Da versuchen wir wieder anhand der Folien Hautschuppen zu finden, um dann auch wirklich wieder so eine durchgängige DNA-Spur zu finden, um dann diese DNA, die wir dann gefunden haben, die dann wieder abzugleichen mit den Personen, die wir auch damals schon im Fokus hatten.
Ja, weil solche DNA-Spuren, wie du gerade schon sagtest, haben das revolutioniert. Wir haben jetzt gesehen, bei der MK Victoria, die ja auch jetzt hier im PPS bearbeitet wurde vor ein paar Monaten, oder beziehungsweise wird ja immer noch bearbeitet, vor ein paar Monaten konnte man sagen, wir haben wirklich einen Ermittlungserfolg zu verzeichnen, wo auch über ja Leichenfolien beziehungsweise Hautschuppen auch wieder DNA gefunden werden konnte und damit tatsächlich ein Täter überführt wurde, ist das jetzt ja hier auch was Besonderes. Aber unabhängig davon erinnert dich dieser Fall ja auch noch an einen anderen Fall, den du schon mal bearbeitet hast. Du sagst, da kann ich viele Parallelen zu was ziehen, was ich schon in meinem Berufsalltag erlebt habe.
Genau, also die MK Adelkamp, das war eine Mordkommission, die ja letztes Jahr in Frohnhausen auf der Adelkampstraße ein Thema war oder was ich bearbeiten durfte. Letztendlich auch hier eine ältere Frau wurde umgebracht, genauso wie bei der MK Adelkamp. Die Motivlage ist ja immer irgendwie ähnlich. Ne? Man geht an die Schwächeren. Ne? Eine ältere Dame kann sich vielleicht nicht so richtig wehren. Oder man meint, sie kann sich nicht richtig wehren. Man will immer, das Motiv hängt auch immer im Finanziellen. Ne? Ich will irgendwie, sag mal, Bargeld haben. Ich will Geld haben. Ich will mich bereichern. So, und auch da, auch von den ganzen Gegebenheiten, die jetzt hier vorhanden sind und da vorhanden sind, da erkenne ich schon wirklich Parallelen. Hier in dem Fall, also das muss man auch noch vielleicht sagen, das war bei der Adelkamp eigentlich auch ähnlich. Wir hatten auch da lange Zeit Probleme. Ich rede jetzt da so offen drüber, weil das Urteil gefällt ist in der MK Adelkamp. Wir hatten da am Anfang wirklich Probleme, eine vernünftige DNA-Spur zu finden. Also diese Light-DNA. Ne? Also diese DNA, diese Täter-DNA, die man wirklich nur den Täter zuordnen konnte. Und da muss man wirklich auch sagen, also beide Leichen waren beblutet. Wenn eine Leiche stark beblutet ist, dann überlagert das, kann das andere...
Also beblutet, ja. Ich glaube, es muss etwas bildlicher, es ist zwar nicht schön, aber ich denke mal, beblutet verschiedene.
Genau, ich sage ja, stumpfe Gewalt, scharfe Gewalt, ne? Dann kann man sich das ungefähr vorstellen, wie der Täter da gewirkt hat. Das hat, sag mal, die Frau Lange hat geblutet aufgrund der Tat. Es ist eine Blutlache entstanden, auf ihrem Körper war Blut. Und in der Spurensuche ist das immer ein schwieriger Umstand. Das war in der MK Adelkamp ähnlich. Weil auch da Blut eine Rolle spielte. Und dann ist es immer ein bisschen schwieriger, so sagt mir zumindest die Rechtsmedizin und die Wissenschaftler, dann quasi auf dieser Leiche eine vernünftige Täter-DNA zu finden, weil einfach dieses Eigenblut des Opfers die DNA-Spuren so ein bisschen, die Täter-DNA-Spuren überlagern können. Und da haben wir wirklich auch lange gesucht und wirklich sehr akribisch in der MK Adelkamp nach DNA gesucht und gemacht und getan. Und auch da ist es so gewesen bei der MK Adelkamp, dass wir am Ende wirklich noch Täter-DNA finden konnten auf der Leiche. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und das ist möglich. Also ich sag's nochmal, ne? Folien, das ist jetzt nicht irgendwie so Science-Fiction oder so oder CSI Miami, sondern diese Folien bringen uns wirklich richtig weiter, auch in aktuellen Fällen. Und DNA-Untersuchungen, da kann man wirklich mittlerweile sehr, sehr viel. Und auch hier habe ich wirklich die Hoffnung bei Frau Lange, dass wir da durch diese weitere Auswertung, die jetzt gerade stattfindet, da haben wir noch keine Ergebnisse.
Und vor allem den technologischen Fortschritt in dem Zusammenhang.
Technologischen Fortschritt in diesem Zusammenhang, dass wir da wirklich DNA finden können, die den Täter zuzuordnen ist.
Ja, beeindruckend auf jeden Fall. Ihr habt die DNA, ihr habt natürlich dann den Sachbeweis, den ihr da weiter auswertet. Wenn wir natürlich jetzt Richtung Zeugen gehen, wenn wir sagen, hör mal, weswegen wir auch diesen Podcast machen, wie können euch die Leute da draußen helfen? Was ist so das subjektive Element, was euch vielleicht noch fehlt?
Wie immer Mitwisser, wie immer Personen, die vielleicht was mitbekommen haben im Jahr 2003. Vielleicht hat sich die Ausgangslage bei der Person jetzt auch völlig verändert. Das Ganze ist jetzt schon über 20 Jahre her. Vielleicht ist der Mitwisser aus diesem damaligen sozialen Umfeld jetzt rausgetreten und möchte sich vielleicht erleichtern. Also wir brauchen Hinweise. Brauchen auch Hinweise, um auch vielleicht da, wenn man denn die DNA haben, und wir haben ja zumindest eine DNA, wo wir auch abgleichen können, wo wir nicht genau wissen, ob es vom Täter die DNA ist, wo wir zumindest dann diesen Abgleich schaffen können. Also melden Sie sich bitte bei der Polizei.
Solltet ihr Hinweise zu dem Fall geben können, dann meldet euch bei jeder Polizeidienststelle in ganz Deutschland. Die nehmen eure Hinweise an und leiten die dann dementsprechend an uns weiter. Oder meldet euch unter 0201 8290 direkt bei der Polizei Essen. Dustin, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.